Ja, ihr Lieben, schön hier zu sein. Nachdem wir uns im letzten Gottesdienst auf die Gnade fokussiert haben, wollte ich heute, wie bereits angekündigt, mich auf die Barmherzigkeit konzentrieren. Und ich hoffe, dass ihr euch noch erinnert und dass ihr alle eure Kronen aufhabt. Ja, und denn es geht ja darum, oder ging ja darum, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er krönt uns. Es geht nicht nur um die Begriffe. Ich hatte herausgestellt, dass die Gnade ein Gottesgeschenk ist. Sie, diese Gnade nun weiterzugeben, könnte schnell misslingen. Also gnädig sein mag im Einzelfall vielleicht ein Ding sein, was angemessen ist, aber kann auch schnell wie herablassend oder vielleicht sogar überheblich rüberkommen. Nein, ich glaube, dass Gott uns da einfach mit etwas beschenkt, was wir gerne auch als etwas Einzigartiges für uns annehmen und für uns, ich will nicht sagen bewahren, aber für uns als ein ganz persönliches Geschenk annehmen dürfen. Und behalten dürfen. Und damit will ich ja nicht sagen, dass die Barmherzigkeit da sozusagen hinten runterfällt oder nur in der zweiten Reihe ist, sondern nein, nein, die Barmherzigkeit hat ihren Stellenwert und ihre Bedeutung. Nur es lohnt sich, die Barmherzigkeit vielleicht mal aus zwei verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen und hinzuschauen, wie wir vielleicht das, was wir dort anvertraut bekommen oder das, womit wir selber beschenkt werden mit dieser Barmherzigkeit, dass es anders als mit der Gnade etwas ist, was wir nämlich weitergeben dürfen. Und diese Barmherzigkeit, die dürfen wir erleben ja aus der Gnade. Und deshalb ist es, glaube ich, schon begründet und berechtigt, dass es Gnade und Barmherzigkeit heißt. Sie haben einen unmittelbaren Zusammenhang. Und Lydia hatte ja schon die Situation gelesen von dem Gleichnis, das Jesus benutzt und darüber spricht, wenn es um den barmherzigen Samariter geht. Und deshalb will ich das jetzt nicht nochmal neu lesen, uns ist diese Stelle ja durchaus auch vertraut. Auch wenn es sich immer mal wieder lohnt, es genau durchzulesen, weil der einzelne Wortlaut und das, was sich manchmal verbirgt und das, was mir vielleicht auch an neuer Erkenntnis entgegenkommt, immer erstaunlich ist, finde ich. Wir können dieses Bild, das Gleichnis, das Jesus hier verwendet, so lesen, dass es um Jesus geht, der sich kümmert. Also wenn du vom Bösen überwältigt wirst, ausgeplündert, nackt und bloß, halb tot am Boden liegst, er der ist, der Mitleid hat. Mitleid mit dir leidet. Aber nicht nur im Mitleiden stehen bleibt, sondern hingeht und die Wunden verbindet, dich in die Herberge bringt und sich um alles Nötige kümmert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation erlebt habt. Ich könnte darüber berichten. Und geht es uns nicht wirklich manchmal so, dass wir da niederliegen, geschlagen, halb tot und uns am Boden sehen? Ja, dann wissen wir. Da gibt es diesen Heilsbringer, den Heiland Jesus Christus, den Jeschua, den Gesalbten, dessen Ankunft wir gerade jetzt im Advent erwarten und feiern. Er, der selbst mit Öl und Wein kommt und dich nicht liegen lässt. Was für ein großartiges Bild. Er hat uns gefunden und er wird uns auch wieder aufrichten, wenn wir wieder einmal am Boden liegen. Was für eine Perspektive. Zu wissen, selbst in schwierigen Zeiten gibt es da den Jeschua, der uns hilft, der uns nicht liegen lässt, der uns mit allem Nötigen versorgt. Das gibt Sicherheit, das gibt Halt, das gibt Fundament. Seine Barmherzigkeit ist so großartig und wir dürfen ja, wir sollten sie auch annehmen. Und es gibt Situationen, da geht es nur darum, dass du diese Barmherzigkeit annimmst. Und da kannst du nicht Barmherzigkeit geben, sondern du bist angewiesen auf diese Barmherzigkeit. Und es geht darum, genau dann auch ein offenes Herz, die offenen Hände zu haben, offenen Geist zu haben, eine Bereitschaft zu haben, dieses Geschenk der Barmherzigkeit von Jesus anzunehmen. Und hier küssen sich aus meinem Bild Gnade und Barmherzigkeit. Und schon im Alten Testament ist Jesaja, in Jesaja 49 lässt Gott sein Volk durch den Propheten Jesaja sagen, wie sehr er sich kümmert und sein Volk nicht vergisst. Ich zitiere aus der Hoffnung für alle. Zion klagt, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Kann es auch sein, dass es uns manchmal so geht? Wir mögen es gar nicht aussprechen, weil wir ja nicht unfromm sein wollen, aber wir fühlen uns plötzlich so vergessen und denken, Herr, wo bist du? Wo bist du in dieser Situation? Und dann droht die Frage in uns, nach dem Warum hochzukommen und droht uns einzunehmen. Und wir haben plötzlich Zweifel an unserem Glauben. Und dann sagt Gott, Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling, ihr Kind vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich, deinen Namen habe ich in meine Handflächen geschrieben. Und das sagt er zu seinem Volk. Aber sind wir nicht auch Neugeborene? Sind wir nicht auch seine Kinder geworden? Gehören wir nicht jetzt auch zu seinem Volk? Glaube mir, dieser wunderbare, barmherzige Gott, er wird dich niemals vergessen. Er hat nur Gutes für dich im Blick. Im Psalm 23, der uns allen vertraut ist, der Herr ist mein Hirte, steht unter anderem, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Kürzlich las ich in einer Bibellese den Satz in Jakobus 1, Vers 16 bis 17. Macht euch nichts vor, liebe Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Aber diese Gewissheit zu haben, dass es von Gottes Perspektive und von ihm ausgehend nur Gutes gibt, er nur Gutes im Sinn hat für uns, macht uns demütig, dankbar, aber gibt uns auch so viel Halt, gibt uns so viel Perspektive, so viel Hoffnung. Hoffnung auch in dunklen Zeiten. Und es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt einfach in einer dunkleren Jahreszeit leben. Wir haben heute früh auch schon miteinander gebetet und das Dunkel in dieser Welt droht ja manchmal Überhand zu nehmen. Aber Jesus, das Licht dieser Welt wird immer den Sieg behalten. Egal was passiert, egal wie unsere Eindrücke sind. Das Licht dieser Welt, das zu uns gekommen ist, dessen Ankunft wir jetzt feiern, wird immer den Sieg behalten. Ich danke euch. Und da bin ich dann die letzten Tage bei meiner Mutter gewesen und sie ist 96 Jahre alt und es ist immer sehr interessant. Die Gespräche sind unterschiedlich. Wie gesagt, vor einem Jahr hat sie mir gesagt, also Reinhard, weißt du was, die ganze Zeitung durchzulesen schaffe ich jetzt nicht mehr. Also mit 96 Jahren hat sie Mühe damit, das ganze Hamburger Abendblatt, wir wisst, das Hamburger Abendblatt ist ein bisschen dicker, schafft sie nicht mehr ganz durchzulesen. Sie liest jetzt oft nur das Fettgedruckte und die Überschriften und nur einzelne Artikel noch. Also mit ihr rede ich, worüber? Ich rede mit ihr über die Barmherzigkeit. Weil das beschäftigt mich natürlich, weil die Predigt stand an und so weiter und wir kommen auf dieses Thema und ich bin dann natürlich großblumig am Erzählen und predige meiner Mutter. Und dann fahre ich nach Hause und fahre auf die Tankstelle und während ich da so am Machen bin, sehe ich schon wieder so ein paar Verrückte mit so einem komischen Auto über die Straße schleudern und bewusst das Schleudern provozieren und ich denke, was sind denn das für Bekloppte? Und die kommen dann auch noch auf die Tankstelle und ich denke, ach, ich will das gar nicht wissen und ich gucke einfach weg und so. Ich konnte aber nicht weggucken, ich ging wieder raus und es waren also eine Truppe von jüngeren und mittelalterlichen Ukrainern, die mit einem alten Möbelstück mit 4 Rädern dort eben auf die Tankstelle gefahren sind und nun mich ansprachen auf in einem Durcheinander von Ukrainisch, Deutsch, Russisch, Englisch und mir klar machten, dass sie am Ende sind und dass sie eigentlich in Berlin sind und dass sie eigentlich jetzt tanken müssten und dass sie aber da nicht hinkommen und eigentlich wollten sie von mir eine Tankfüllung. Ich stand da nun, also wie gesagt, gerade durchgepredigt, was die Barmherzigkeit bedeutet und sollte jetzt da eine Tankfüllung in ihre alte Schleuder reinbringen und hatte nicht den Eindruck, dass das nun wirklich tiefgeistliche Prozesse sind, die da gerade ablaufen, aber in mir war natürlich die große Frage, was mache ich jetzt? Du bist da spontan konfrontiert, hast sowieso schon mal eine Anti-Haltung, weil die da so bekloppt gefahren sind. Dann versuchen sie dir irgendwas zu erzählen. Und ich sagte dann auch so zu ihnen, you can tell me everything, but I don't know you and I don't know the truth. So, es war für mich also eine Spannung, in der ich mich bewegte. Aber ich hatte ja über die Barmherzigkeit gerade gesprochen. Was mache ich denn nun damit? Kalt abweisen brachte ich einfach nicht übers Herz. Sie wendeten sich schon ab, weil sie merkten, dass bei mir doch nicht so eine hohe Bereitschaft vorhanden ist. Ich wandte mich ihnen dann noch zu und als sie dann meinen Handgriff sahen, das ist ja dieser Handgriff, den man als Vater oft machen muss, also er ist mir wohl vertraut, als ich dann diesen Handgriff machte, löste sich plötzlich ein Lächeln in ihrem Gesicht. Sie dachten jetzt vielleicht, dass ich ihnen die Tankfüllung bezahle. Ich habe ihnen nicht die Tankfüllung bezahlt, weil ich fand es überproportional, unbalanciert, undifferenziert und so weiter. Ich habe ihm 20 Euro gegeben und ich empfand, das war genau angemessen. Und das war das, was ich in der Situation empfand, aber ich konnte dort nicht weggehen. Und ich will mich dann nicht zum Helden machen, hört mich überhaupt nicht falsch, es war gar nicht heldenhaft. Es war nur so eine Spannung, in der ich gerade war. Du redest von der Barmherzigkeit und kennt ihr das? Du gehst irgendwo vorbei und du bist doch ständig in diesem schlechten Gewissen und Barmherzigkeit tun und du könntest die Not am liebsten der ganzen Welt retten wollen, aber du wirst sie nicht retten. Und es ist immer diese Spannung, in der wir uns bewegen. Aber Jesus sagt im Lukas-Evangelium 6, 36 zu lesen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und sind unsere Geschichten, wo Gott barmherzig ist, immer die besten? Kann es sein, dass wir auch gerade mal da so einen Schleuderkurs und so ein Ding mutwillig da auf der Straße gemacht haben und keinen guten Eindruck bei Gott gemacht haben? Kann es sein, dass wir vielleicht verschuldetermaßen den Tank leer gefahren haben, ohne darüber nachzudenken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Sprit brauchen? Gibt es solche Situationen nicht auch? Und waren wir nicht vielleicht auch mal ein bisschen jung und ein bisschen bekloppt wie diese jungen Ukrainer dort? Nun können wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter also auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wir haben es jetzt angeschaut, dass Jesus der barmherzige Samariter ist. Aber es geht ja darum, dass wir Jesus ähnlich werden wollen. Es geht ja um die Jesus-Mäßigkeit, in der wir uns wiederfinden wollen. Es geht darum, ihm ähnlich zu werden. So könnte es also sein, dass wir der Reisende in dieser Geschichte sind. Und dass wir vielleicht der barmherzige Samariter sein dürfen, der vorbeikommt und keinen Bogen um die oder den am Boden liegenden macht und weitergeht, sondern stattdessen Mitleiden hat und hingeht und sich kümmert. Es ist die Warmherzigkeit in deinem Herzen, die diese Welt ein wenig wärmer machen kann. Also schauen wir uns doch einmal noch kurz das Wort Barmherzigkeit an. Einfach die Wortherkunft, woher kommt es? Also ob du nun barmherzig nimmst oder warmherzig nimmst, streich einmal den ersten Buchstaben weg. Und armherzig könnte man jetzt einerseits interpretieren und sagen, arm im Herzen oder ein Herz für die Armen. Und genau daher kommt das Wort. Armherzige Menschen sind Menschen, deren Herz bei den Armen ist, deren Herz nicht im Reichtum und im Konsum hängt, die sich wie Jesus nicht die Stars und Siegertypen zuwenden, sondern den Armen und den Bedürftigen. Als Vineyard-Bewegung haben wir 6 Kernüberzeugungen formuliert, uns darauf verständigt. Sie beschreiben unseren gemeinsamen Grund und unsere gemeinsame Ausrichtung zusätzlich zu den Werten und zu der Vision und zu auch unser Miteinander, das beschrieben ist. Und ich habe hier mal so eine komprimierte Fassung mitgebracht, weil sie auch die Barmherzigkeit in sich trägt und wie ein Fundament sich für mich darstellt, ein Gesamtbild, in das sich auch die Barmherzigkeit einbettet. Es geht zum einen um das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat, unser Reich Gottes Verständnis. Es geht darum, dass wir Gottes kraftvolle Gegenwart erleben, ja erwarten dürfen. Es geht darum, dass wir uns in unserem Leben orientieren an Gottes Wort. Das ist später dazugekommen, dass wer noch ältere Unterlagen hat, der wird diesen Wert nicht dort finden. Der ist erst in den letzten 2 oder 3 Jahren dazugekommen. Weil wir gesagt haben, das braucht diesen Aspekt auch in dem Ganzen. Und es geht um die Barmherzigkeit, die sich Menschen zuwendet. Gott ist barmherzig gegenüber jedem Menschen. Diese Barmherzigkeit erfahren wir selbst. Und sie ist uns Lebensstil. Und auf diesem Weg wollen wir andere mitnehmen und kümmern uns aktiv um Menschen anderer Kulturen, sowie um Kranke, Arme und Zerbrochene. Wir erfahren Würde und Wert in der Zuwendung zu Gott zu uns, in der Zuwendung Gottes zu uns. Und das gibt uns Halt und gibt uns Identität. Dieser besondere Wert oder die Überzeugung, die wir dort formuliert haben, war für mich mal der Grund, der mich zur Vineyard geführt hat. Als ich ihn gehört habe in einer bestimmten Sache, ich habe es vielleicht hier auch schon mal erzählt, habe ich laut ausgesprochen, wenn das Vineyard ist, dann bin ich Vineyard. Und nun ist es nicht so, dass nun die Vineyard dann Alleinstellungsmerkmal für sich in Anspruch nimmt, sondern das tun viele, viele Menschen, viele Christen auf der Welt auch. Aber es so auszuformulieren und es so zu leben, wie wir es leben und wie ich es auch hier in dieser Vineyard in Bergedorf erlebe, mit euch gemeinsam, wir es gemeinsam leben dürfen. Das ist schon, in der Wirtschaft sagt man, ein unique selling point. Und auf dieser Grundlage nun kommen wir zu heilender Gemeinschaft. Und damit sind wir dann bei dem letzten Punkt dieser Kernüberzeugung. Das bringt uns zu der Erneuerung, die die Kirche und die Gesellschaft durchdringt. Also wir halten uns nicht von der Gesellschaft fern und wir halten uns auch nicht von der ganzen Kirche fern, sondern vielmehr sind Teil der ganzen Kirche, wie sagte John Wimber, wir sind ein Gemüse in der Suppe. Und wir gehen in diese Gesellschaft hinein. Nun, wenn wir uns auf die Barmherzigkeit weiter konzentrieren, wenn wir dies im Bewusstsein haben, diese Kernüberzeugung, die uns einbetten, die uns ein Fundament sind, dass wir nämlich selbst Gottes Barmherzigkeit erfahren, er uns damit krönt, aber darin anderen Menschen zuwenden, nämlich es unser Lebensstil ist, dies zu tun, dann erfahren wir Reich Gottes, wie Jesus es gelebt und erlebt hat und gelehrt hat. Dann erfahren wir die kraftvolle Gegenwart Gottes. Dann leben wir in der Orientierung des Wortes Gottes. Dann ist unsere Gemeinschaft heilende Gemeinschaft. Dann liegt uns die ganze Kirche und die Gesellschaft am Herzen. Und auf diesem Weg kümmern wir uns aktiv um Kranke, Arme und Zerbrochene. Und so wird es ihnen Würde und Wert in der Zuwendung, in der Begegnung mit Gott geben und sie selber werden diese Würde und diesen Wert annehmen. Sie werden Barmherzigkeit empfangen, vielleicht durch uns, von Gott, durch uns. Und wenn sie diese Barmherzigkeit annehmen, werden sie in ihrem Herzen auch barmherzig werden. Und indem wir selber Wege der Heilung und Wiederherstellung gehen, nehmen wir andere mit und erzählen ihnen von den Wundern und den Heilungen, die wir erfahren. So beten wir füreinander und für Kranke und erwarten das übernatürliche Eingreifen Gottes. Gleichzeitig begleiten wir kranke Menschen mit Liebe, Geduld und hoffnungsvollem Glauben. Wir hoffen, dass sie die Gegenwart erleben und sich auf den Weg mit Jesus einlassen wollen. Das ist ein Leben, das die Liebe Gottes widerspiegelt und uns die Barmherzigkeit weitergeben lässt, mit der uns Gott krönt. Barmherzigkeit ist also so etwas wie die Liebessprache Gottes. Und diese Liebessprache, die lernen wir nicht nur kennen, um sie für uns zu behalten, sondern um sie weiterzugeben. Es ist vielleicht auch noch etwas, was genau wirklich am Herzen liegt, nämlich diese Liebessprache zugänglich zu machen für Menschen, die diesen Zugang nicht haben. Es ist nicht nur ein Verständnis über Gott, sondern es ist auch, dass es überhaupt in einer Sprache ausgedrückt werden muss, die verstehbar ist. Und es ist auch ein Ausdruck von Barmherzigkeit, Menschen dies zugänglich zu machen. Und so ist die Barmherzigkeit kein Hobby für weichherzige Christen, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Es ist der Ausdruck von Jesus Christus selbst, der in uns wohnt. Und so drückt sich nicht nur im Mitleiden und Helfen aus, sie drückt sich nicht nur im Mitleiden und Helfen aus, sondern auch meinem Gegenüber selbst in Angesicht von Schuld, Unheil, Versagen, Willkür und Verfehlung eben nicht zu strafen, sondern zu segnen. Und womit? Mit Barmherzigkeit. Wir umarmen die Armut. Das Unehrenhafte umarmen wir, umkleiden wir mit Ehre. Weil was wäre sonst Barmherzigkeit, wenn, ne, wie heißt es auf einer anderen Stelle, die zu lieben, die uns lieben, das ist einfach. Aber Barmherzigkeit da zu schenken, wo wir eigentlich fast den Eindruck haben, es ist jetzt ungerecht, barmherzig zu sein, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das, was uns Jesus Christus lehrt. Und so ist Barmherzigkeit eine tiefe, tiefe Wurzel, die für uns von höchster Bedeutung ist. Es ist uns so allen klar, jeder hat sofort ein Ja dafür, aber die Tiefe, die ist, glaube ich, noch tiefer, als wir sie manchmal vielleicht denken. Jesus Christus hat so viel erlebt, Willkür, Ungerechtigkeit erlitten. Und was lebte er uns vor? Selbst am Kreuz sagt er noch: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in seiner Bergpredigt sagt Jesus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Hier kehrt sich das sogar noch um. Also wenn du Barmherzigkeit gibst, wirst du auch Barmherzigkeit erlangen. Ich glaube, das ist ein zirkulierender Dialog, wie man sagen könnte, dass nämlich das, was wir geben, wir auch wiederbekommen. Wir kriegen etwas von Gott, geben es weiter und wir bekommen es auch wieder. Es wird ein unerschöpflicher Quell, der nicht aufhört, der nicht versiegt, der nicht irgendwann verbraucht ist. Und in der Bergpredigt, wir wissen es, sagt Jesus dann ja auch: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist es offensichtlich, worauf es ankommt. In diesem Sinne, lasst uns hineinwachsen zu dem Haupt Jesus Christus. Wir tragen die Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Nicht um Macht auszuüben, sondern in der Vollmacht, die uns Gott damit gibt, zu dienen und uns den Menschen zuzuwenden. Barmherzig sein bedeutet nicht Passivität und Resignation, sondern es bedeutet befreiendes, hoffnungsvolles Handeln. Sie ist höchste Aktivität und erfordert Mut. Wer barmherzig ist, ist mutig. Er hat oder sie hat den Mut, nicht zu hassen, sondern zu segnen, hat den Mut, Wunden zu heilen, statt Wunden zu schlagen. Barmherzigkeit kostet manchmal Überwindung und Kraft. Sie begegnet Menschen nicht mit Misstrauen, nicht mit Argwohn, sondern mit Liebe. Das Gute nämlich diktiert ihr Handeln. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. So wirst du zu einem Ort, wo Menschen atmen können, sich zu Hause fühlen, Licht und Wärme spüren, Wertschätzung, Mitleid und Freiheit erleben. Und Hoffnung und Zukunft erfahren. Einem Ort, wo sie Jesus erleben und ihm begegnen. Wer dann solches erfährt, wird sich der Barmherzigkeit nicht verschließen und selber barmherzig sein. Wir strecken uns also aus nach seiner Barmherzigkeit, die wir nicht nur erfahren, sondern auch selber leben und weitergeben. Und dies alles in der Gewissheit unseres Glaubens, dass alles auf die Gnade Gottes gegründet ist, durch die ich frei bin und zu ihm gehöre, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das wird uns selig machen und die Welt ein wenig heller und ein wenig wärmer. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und die Weihnachtsgeschichte selbst zeigt uns, dass Jesus uns besucht hat durch die herzliche Barmherzigkeit unseres wunderbaren Gottes. In diesem Gedanken wünsche ich uns allen eine glückselige Adventszeit, in der wir uns der Barmherzigkeit in dem Ankommen des Sohnes Gottes, dieser Barmherzigkeit unseres wunderbaren Gottes, neu bewusst werden und uns in unserem Glauben und in unserer Barmherzigkeit Amen zuwenden und dies neu erleben dürfen. Sei gespannt, wenn du nach Hause kommst und in den Spiegel schaust. Ich bin gewiss, du wirst in ein glückseliges Gesicht schauen. Amen.